Es ist nicht einfach, alles zu machen auf einen Sonntag. Deshalb freue ich mich so sehr über meine Mitarbeiter, nicht nur, dass sie auch ein Teil von das machen, was wir normalerweise am Sonntag machen, aber einfach aus bruderlicher, geschwisterlicher Umgehen mit diesen Männern. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Vor 2 Wochen haben wir angefangen mit einer neuen Serie. Es ist meine Absicht, durch die 10 Gebote durchzugehen und durch sie zu predigen. Letztes Mal haben wir eine sehr wichtige Einleitung gemacht. Ich werde heute Morgen ein paar Dinge wiederholen, aber nur ein paar. Wir möchten trotzdem weitergehen. Und dann nächste Woche machen wir weiter mit das 2. Gebot von den 10 Gebote. Ich habe vor ungefähr 8, 9 Tagen hat jemand mich eingeladen, nach München oder nach Köln zu gehen. Und ich war in Köln am Dienstag und Mittwoch diese letzte Woche gewesen. Und sie haben mich gefragt wegen einem Problem in einer Gemeinde. Und es saß viele Leute da, ich sollte einfach schlichten, einer der Schlichter da sein. Und das habe ich gemacht. Es war nicht einfach. Und dann habe ich etwas zitiert aus dem Alten Testament. Und es war aus der 5. Buch Mose, ich glaube Kapitel 19. Und hat einer von den Männern da gesagt, ja, Kerry, aber du weißt schon, dass das Alte Testament ist. Und das gehört nicht zu diesem Gespräch, hat er so quasi gesagt. Und leider habe ich nicht die Zeit gehabt, seine Ansicht zu korrigieren, weil das glaube ich nicht. Natürlich gibt einige Dinge im Alten Testament, was schon erfüllt sind durch Jesus Christus, und dann sind sie nicht mehr gültig für uns. Aber was ich erwähnt habe, war ein moralisches Gesetz oder Prinzip, was immer noch im Neuen Testament zu finden wäre. Aber einfach diese Einstellung, dass ja, es ist 2008, wir leben in Deutschland und deshalb sind wir neutestamentliche Leute. Wir sind an das Neue Testament gebunden und hat das Alte Testament ja, ein paar nette Geschichten da drin, aber außer das hat es wirklich nichts viel zu uns zu sagen. Aber das, Leute, ich kann, wenn ihr wollt, dann sprechen wir gerne in der Pause darüber, aber diesen Ansicht stimme ich 100% nicht überein. Weil das gesamte Ratschluss Gottes ist wichtig für uns alle, von allen Zeiten, aus allen Generationen, aus allen Kulturen, ist es immer noch gültig. Ja, lass uns zuerst beten und dann fangen wir an mit Matthäus 22, okay? Matthäus 22. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist, der in uns wirkt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du benutzt dein Wort, sodass wir näher zu dir wachsen können, Herr. Dass wir reifer werden können in unser Glauben. Und das ist der Wunsch von uns alle, Herr. Dass wir dich mehr verherrlichen können auf dieser Erde und wirklich weiter heranwachsen können in unserer Beziehung mit dir, mit unserem Ehemann oder Ehefrau, unseren Kindern, unsere Nachbarn, Herr, das beeinflusst einfach alles, wenn wir eine gute Beziehung mit dir haben. Ich bitte dich, Herr, öffne du unsere Augen heute Morgen zu einem sehr, sehr wichtigen Gebot, das 1. Gebot, was wirklich der Grundlage für alle anderen Gebote ist. Und ich danke dir, hilf uns, das richtig laut dein Wort zu verstehen. Herr, wir lieben dich und danken dir. In Jesus' Namen. Amen. Vor 2 Wochen haben wir angefangen mit Matthäus 22. Wir fangen mit Vers 34 bis 40 an. Und das ist wirklich der Sprungbrett für unsere 10 Gebote. Es ist kein Themenpredigt, aber das ist eine Auslegung. Jetzt habe ich das letzte Mal ausgelegt. Und jetzt schauen wir die Anwendung von diesen wichtigen Versen an. Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Dieser Schriftgelehrte stellte also eine ganz klare Frage und erhoffte sich eine eindeutige Antwort darauf. Wörtlich lautet seine Frage: Lehrer, welches Gebot ist das größte im Gesetz? Er wollte also wissen, welches Gebot das die große Wichtigkeit beigemessen werden sollte. Mit anderen Worten, welches war das wichtigste Gebot im Alten Testament? Natürlich, damals hatten sie nur die 39 Bücher vom Alten Testament, als Jesus auf die Erde gelebt hat. Das Neue Testament kam nachher. Und wie hat der Herr dieses Mannes beantwortet? Vers 37. Lass uns das noch einmal gemeinsam lesen. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Jesus Christus beantwortet diese Frage unmittelbar und direkt. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, ja, wie er alle anderen Leute an diesem Tag geantwortet hat. Sie haben auch viele Fragen gestellt. Und er hat einige nicht geantwortet, andere hat er geantwortet mit einem Gleichnis. Aber auf diese Frage hat der Herr unmittelbar und direkt geantwortet. Ohne große Einleitung wählte unser Herr 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 5 als Antwort, was auch ein Teil des Schema war. Und indem er das tat, zeigt er dem Anwalt auch, dass die Antwort auf seine Frage schon seit Langem in der Schrift zu finden gewesen wäre. Also, was ist das erste und oberste aller Gebote? Welches ist das wichtigste Gebot in der gesamten Bibel, Leute? Was war das? Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste, mit anderen Worten, das wichtigste Gebot. Und das habe ich aus Markus 12, Vers 30 gerade gelesen. Anders ausgedrückt, Israels erste und wichtigste Pflicht bestand darin, Gott über alles zu lieben. Unser Herr fuhr nun fort, indem er eine Frage beantwortete, die sie ihm noch nicht einmal gestellt hatten. Was ist das zweitwichtigste Gebot? Was hat der Herr gesagt in Vers 39? Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Niemand hat Jesus gefragt, hey, und übrigens, was ist das zweite Gebot? Er hat es einfach aus sich selbst heraus einfach gegeben. Und dann Vers 40, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was wirklich der Schlüssel ist, was ich glaube zu diesem gesamten Alten Testament. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also was genau hat Jesus gemeint, als er sagte, an diesen zwei Gebote hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ich glaube, dass der Vers 40 wirklich der Schlüssel ist, das ganze Alte Testament zu verstehen, Leute. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass es im ganzen Alten Testament hauptsächlich nur um zwei zentralen Themen geht. Oder dass es nur zwei zentralen Themen gibt. Das bedeutet, dass alles, was Gott gemäß dem Alten Testamentlichen Gesetz von den Menschen fordert, auf diesen zwei Geboten aufgebaut ist. Nummer eins, was? Liebe Gott mehr als alles andere. Und Nummer zwei, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Vers 40 sagt, an diesen zwei Gebote hängen das ganze Gesetz in die Propheten. Ich habe auch das letzte Mal gesagt, hey, ich bin Theologe, ich bin Christ seit, ich glaube, 18 Jahren ungefähr. Ich habe die Bibel x-mal durchgelesen und jedes Mal, ich denke, hey, ist schon ein großes Stück, ein großer, dicker Brocken. Aber Leute, wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, laut diesem Wort, es gibt nur zwei zentrale Themen in das Alten Testament. Liebe Gott über alles und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und über diesen zwei Themen kann man alles andere aufgliedern. Das ist wunderbar. Das ist alles. Mehr müssen wir nicht wissen, sozusagen. Und wenn du willst, kannst du aus diesen zwei Geboten sogar bloß ein einziges machen. Denn sie sprechen beide von derselben Sache. Und was ist das? Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. So, es geht letztendlich um die Liebe. Und eigentlich ist das ganze Rest des Alten Testaments nur eine Weiterentwicklung oder eine Verfeinerung dieses einen Gedankens. Okay, wie geht das? Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben? Das war die Frage beim letzten Mal. Wie machen wir das denn? Gut, das ist meine Pflicht, aber gut, leicht gesagt, schwer, was? Getan, richtig? Wie kann ich das große aller Gebote einfach einhalten? Und nochmal, wenn das ganze Gesetz in diesen zwei Geboten enthalten ist, liebe Gott mehr als alles andere und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann gibt es auch keinen besseren Startpunkt als die 10 Gebote selbst. Denn die 10 Gebote sind eigentlich nichts anderes als eine Ausführung oder Auslegung dieser zwei Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Vielleicht habt ihr das niemals oder nie so gesehen, aber ist es tatsächlich der Fall? Bereits beim letzten Mal haben wir gesehen, dass die ersten 4 Gebote von deiner Liebe für Gott sprechen. Und die folgenden 6 handeln davon, wie wir unseren Nächsten lieben können, wie uns selbst. Liebe Gott mehr als alles und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Anders ausgedrückt, die ersten 4 handelt sich um die vertikale Beziehung des Menschen zu Gott. Und die letzte 6 handelt sich um die horizontale Beziehung zwischen unseren Menschen in ihren Gemeinschaft untereinander. Ich möchte betonen, dass wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, betrachten wir lediglich eine Zusammenfassung von Gottes moralisches Gesetz. Es handelt sich hierbei um die großen Kategorien. Und Leute, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir durch die 10 Gebote gehen werden. Okay? Die 10 Gebote sind nur die grobe, große Kategorien in Gottes Gesetze. Jedes einzelne dieser Gebote, von den 10 Geboten, kann in viele positive und viele negative Pflichten aufgefächert werden. Die schriftgelehrten Pharisäer versuchten die wörtliche Auslegung dieser Gebote zu befolgen und verpassen dabei ihre geistliche Bedeutung voll und ganz. Naja, habt ihr niemals jemanden getötet? Dann habt ihr diesen Gebot ja gehalten, zum Beispiel. Und ich habe das auch erwähnt, auch beim letzten Mal, dass ich habe diese über die 10 Gebote gepredigt bei Wort des Lebens vor ein paar Wochen und dann vor ein paar Jahren zu einer Kindergruppe von, ich glaube, sie waren junge Teenies von 13 bis, ich glaube, 15 oder sowas. Und ich habe gefragt am Anfang an, wie viele von euch haben alle 10 Gebote, von den 10 Geboten gehalten? Und niemand hat sich gemeldet, denn ich habe gefragt, wie viele von euch haben alle 10 gebrochen? Denn vielleicht ein Hand hat sich gemeldet. Und wie viele von euch haben einige gebrochen? Ja, die meisten, denn alle, weißt du. Und dann habe ich gesagt, ich wette euch, und ich wette nicht wirklich, aber das war nur aus. Ich wette euch, dass am Ende dieser Woche, dass ihr werdet alle überzeugt sein, dass ihr habt alle die 10 Gebote gebrochen. Und dann haben sie gedacht, nein, auf keinen Fall, Kerry, ich habe niemanden getötet, ich habe niemals Ehebruch gemacht. Und ja, ich meine, dann muss man verstehen, wie man das auslegen soll oder wie man das auslegt und was ist damit gemeint. Und am Ende der Woche habe ich noch einmal gefragt, und wie viele von euch haben alle 10 Gebote gebrochen? Und die meisten haben sich gemeldet an diesem Tag. Und das ist wirklich der Punkt oder der Absicht mit dem Gesetz. Aber jetzt komme ich zu weit. Das ist das Problem, wenn ich gehe weg von meinen Notizen, dann denke ich an zu viele andere Dinge. Dann kommen wir niemals durch. Gut. Ja, jedes einzelne dieser Gebote kann in viele positive, negative Pflichten aufgefächert werden. Bei den 10 Geboten, wie auch bei all den moralischen Geboten, geht es vor allem, Leute, um das Herz des Menschen und nicht so sehr um sein äußeres Verhalten. Und das war das Problem bei den meisten Pharisäer, Schriftgelehrten, einfach die religiösen Leiter, die damals gelebt hatten, als sie Jesus gehört hatten. Sprüche 4, Vers 23, schreibt ihr es hinter ihren Ohren. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er sagt, mehr als alles andere ist dein Herz wichtig. Behüte dein Herz. Wie ich schon mal am Anfang erwähnt habe, finden wir heute einige Leute, die lernen, dass das Gesetz für die Christen keine Gültigkeit mehr haben. Sie lernen also, dass man die 10 Gebote nicht mehr auf die Gläubigen anwenden können, da wir im Neuen Testament leben und nicht mehr im Alten Testament. Ich habe einige Leute sogar gehört, dass das der Bergpredigt in Matthäus 7, weil Jesus zu den Juden gesprochen hat, dass es nicht mehr gültig ist für uns Gläubigen, weil Jesus Christus hat gepredigt zu den Juden. Wahnsinn. Leute, das stimmt einfach nicht. Mit so einer Aussage könnten sie aber nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Erinnert ihr euch an, was Jesus Christus gesagt hat in der Bergpredigt in Matthäus 5, 17 bis 19? Schlag mal das bitte auf. Matthäus 5, 17 bis 19. Er hat das gesagt in Bezug auf das Gesetz. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten, was? Aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht eine Buchstabe, noch ein einziges Strichlein von Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und hier ist Vers 19, eine Warnung. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Meine Güte, das ist eine sehr nüchterne Warnung. Und ich wünschte, ich hätte jetzt eine ganze Stunde Zeit, nur um euch zu erklären, weshalb ich denke, dass die moralischen Aspekte des Gesetzes heute noch genauso gelten wie damals, als Mose und alle, die es hörten am Fuße des Berges Sinai, es empfangen hatten. Ich wünschte mir, ich hatte wirklich genug Zeit. Aber das ist so eine Frage, so eine Anwendung, Herr Carey. Jetzt hast du noch einmal, bist du auf dem Alten Testament gegriffen und es gehört nicht zu dem Leben von einem Neuen Testament Gläubigen. Ich habe das so oft gehört, Leute, und das ist so schade. Es ist so schade. Es gibt eine große Missverständnis da. Ich will euch nur ein paar Gedanken geben in Bezug auf, warum ich glaube, dass es immer noch gültig ist. Erstens, das ist der erste Gedanke oder Punkt. Gott verändert sich niemals. Richtig? Gott verändert sich niemals. Das heißt, der moralische Inhalt des Gesetzes ist lediglich ein Spiegelbild unseres gerechten Gottes. Oder ändert er seine Meinung über Lügen oder falsches Aussagen oder Mord oder solche Dinge? Ja, es hängt von der Kultur ab. Oder, ja, das war eine Notlüge. Ja, das versteht Gott sogar. Versteht Gott wirklich Notlügen? Dummes Beispiel. Und da er sich nie verändert, gilt dasselbe auch für seinen Charakter und seine moralischen Richtlinien. Anders ausgedrückt, sündige Gedanken sind immer schon sündhaft gewesen. Mord galt schon immer als Sünde, auch als es noch kein offizielles Gesetz gab, um Mord zu verbieten. Was war der erste Mord in der Bibel? Keinen Abel. Gab es ein Gesetz damals? Offiziell nicht. Es wurde viel später gegeben. Aber war das verkehrt, was Kain getan hat? Auf alle Fälle, Gott hat ihn gerichtet. Und er wusste es ganz genau, dass es verkehrt war. Ein bekannter Pastor sagte mal, Gottes Moralgesetze ist das perfekte Abbild von Gottes Charakter und deshalb ist es auch unveränderlich und ewig. Ihr Lieben, moralische Wahrheit ist in jeder Kultur, zu jeder Zeit und an jedem Ort dasselbe oder dieselbe. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich glaube, dass die moralischen Richtlinien des Alten Testaments auch heute noch Gültigkeit haben. Paulus schrieb ganz klar und deutlich in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereit sei, zu jedem guten Werk völlig was ausgerüstet. Ihr Lieben, unser hermeneutisches Prinzip, wenn wir die Schrift auslegen wollen, sollte folgendermaßen aussehen. Jedes einzelne Wort Gottes gilt für jeden Gläubigen, egal zu welcher Zeit oder aus welcher Kultur, Jedes einzelne Wort Gottes gilt für jeden Gläubigen, egal zu welcher Zeit oder aus welcher Kultur, außer wenn Gottes Wort macht das klar und deutlich, dass dem nicht so sei. Wir sollen das einfach annehmen und das annehmen und das glauben, es sei denn der Kontext oder etwas anderes uns sagt, dass es uns nicht gilt. Das bedeutet also, dass alles, was wir in der Bibel lesen, für uns gültig ist, außer wenn eine der zwei folgenden Bedingungen erfüllt ist. Die erste Bedingung ist das. Das Gebot, Versprechen oder das Verbot und so weiter würde durch eine spätere Offenbarung ausdrücklich widerrufen, für Ungültigkeit erklärt oder abgeändert, modifiziert. Zum Beispiel, sollten wir an die Speiseregelung vom Alten Testament immer noch halten? Warum nicht? Ihr sagt nein, warum nicht? Warum ist es okay, ja, eine etwas Speck zu essen oder etwas anderes? Warum ist es in Ordnung? Weil in Kolosser steht es da, dass wir dürfen das machen. Entschuldigung, in mehreren Stellen im Neuen Testament steht es da. Es wurde aufgehoben. Okay? Zum Beispiel. Die zweite Bedingung ist das Gebot, Versprechen oder das Verbot und so weiter, würde einen bestimmten Völkern zu einem bestimmten und genauen begrenzten Zweck oder Ziel gegeben. Zum Beispiel, Jesus sagte zu seinen Jüngern, geh nach Jerusalem oder sei mein Zeugen in Jerusalem, Judäa und in der ganzen Welt. Sollen wir das jetzt annehmen und sagen, ich bin zum Glauben gekommen, ich muss jetzt zu Israel reisen, weil ich muss sein Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa. Sollen wir das machen? Nein, man muss es in Kontext lesen, okay, was damit gemeint ist. Deshalb meint Paulus mit dem Begriff alle in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle 66 Bücher des Alten Testament und Neuen Testament für den Gläubigen von heute von Nutzen sind. Eine weitere wichtige Stelle ist Römer 15, Vers 4. Schreib mal das auf, Römer 15, Vers 4. Denn, ich lese das jetzt vor, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Hey, wenn er sagt, alles, was zuvor geschrieben ist für uns, dann müssen wir ihm glauben. Die moralischen Prinzipien der 10 Gebote sind also nicht vergänglich. Sie sind Gottes ewiger moralischer Standard. Des Weiteren lehrt unser Herr in Matthäus 4, Vers 4, dass der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und ihr Lieben, das schließt ganz gewiss auch das Gesetz mit ein. Oder nicht? Oder die Worte nicht? Aus irgendwelchem Grund. Ja, allen außer die, was 70% unserer Bibel ist das Alte Testament. Das ist eine ganze Menge. Und wir sind fast fertig mit diesem kleinen Unterpunkt. Es gibt noch einen dritten Punkt oder Grund, warum ich glaube, dass die moralischen Richtlinien des Alten Testaments auch heute noch Gültigkeit haben. Christus selbst war dem Gesetz vollkommen gehorsam, richtig? Und war uns darin ein Vorbild, damit wir in seinen Fußspuren folgen sollten. Zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 6 schreibt der Johannes, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Was meint er mit diesen Wandeln? Sollen wir auch Sandalen verkaufen? Und eine Wüste irgendwo aussuchen, wahrscheinlich in Israel, und sagen, hey, wie er gewandelt hat, so muss ich das auch machen mit Sandalen und einer Gewand und ja, auch nach Israel gehen. Nein, er meinte das in einer moralischen Art und Weise. Und wie hat Jesus sein moralisches Leben gestalten oder gehalten? Laut Gottes Wort. Er hat nur die 39 Bücher von das Alten Testament gehabt. So, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wir sind aber nicht in dem Sinne unter dem Gesetz, dass wir hoffen, und das ist sehr wichtig, dass wir hoffen, das Gesetz gerechtfertigt zu werden. Versteht das bitte nicht falsch. Die Schrift ist in Bezug auf diese Frage unmissverständlich. Römer 3, Vers 20, nur ein Beispiel. Darum, aus Gesetzwerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt was? Was kommt durch Gesetz? Erkenntnis der Sünde. Das ist, was von dem Gesetz kommt. Brauchen wir Erkenntnis von unseren Sünden? Ja. Wir brauchen Erkenntnis von unseren Sünden, Leuten. Wenn wir wissen, ja, wo ich falsch laufe oder bewege, wenn ich das nicht wisse, dass es verkehrt ist, dann wie kann ich das korrigieren? Erstens ist es unmöglich, das zu halten, das Gesetz in dem Sinne, dass wir hoffen, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, ist es unmöglich, da Gottes Standard absolut Vollkommenheit ist. Matthäus 5, Vers 48, es gibt eine Menge Stellen. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie gut muss der Mensch sein, in den Himmel hineinzukommen? Wie gut muss er sein? Leute, er muss absolut perfekt sein. Er muss vollkommen sein. Er kann kein einziges Sünde in seinem Leben haben. Richtig? Stimmt. Aber wie sieht es für euch, für mich auch, aus, wenn wir auf unser Leben gucken? Wir haben diesen Standard weit nicht erreichen können, oder? Bei Weitem. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass das Gesetz Gottes keine Reihe zusammenhangenloser Anweisungen ist, sondern eine elementare Einheit, die vollkommene Liebe zu Gott und zum Nächsten erfordert. Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einen verfehlt, der ist in allen schuldig geworden. Mit anderen Worten ist das Gesetz eine Einheit. Wir haben gesehen, es geht um zwei Dinge. Liebe Gott mehr als alles und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das noch einmal verfeinern und kleiner machen, es geht nur um die Liebe. So, wenn du einbrichst, dann bist du schuldig in allen. So ist das gemeint. Zweitens, musst du das nicht erfüllen, okay, musst du das nicht, oder das Gesetz Gottes nicht erfüllen, da Christus das Gesetz für dich bereits vollständig und zu deinen Gunsten erfüllt hat. Er hat das Gesetz vollkommen für uns erfüllt. Er hat diesen perfekten Leben gelebt. Und genau das ist es, was Paulus meint, wenn er schreibt, dass wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Versteht ihr das? Das ist, was er damit gemeint hat. Die meisten Menschen sagen, Carrie, du siehst es, du legst es verkehrt aus. Schau mal, was Paulus geschrieben hat. Wir sind nicht mehr unter das Gesetz. Und ich sage, hoffentlich demütig, lies mal das gesamte Kontext von diesen Aussage da. Und man liest ganz eindeutig da, was gemeint ist. Nicht, dass es hat keine moralische Bedingungen auf uns mehr, aber dass wir können durch das Gesetz niemals, durch unsere eigenen guten Werke niemals vollkommen sein vor Gottes Augen. Das kann nur durch Jesus Christus kommen. Galater 2, Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzwerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzwerken, weil aus Gesetzwerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das war ein Vers. Ziemlich langer Vers. Aber in diesem einen Vers erklärt Paulus dreimal, dass die Rettung allein durch Glauben an Christus Jesus geschieht und nicht durch Gesetz. Das Gesetz dient nicht als Heilmittel gegen Sünde, sondern als Spiegel, der Sünde offenlegt. Nichtsdestotrotz bilden die moralischen Werte des Gesetzes für die Gläubigen eine grundsätzliche Ordnung in ihrem Leben. Okay, lass uns weitergehen. Okay, willst du wissen, wie du Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand, ganzer Kraft lieben kannst? Dann schlag mal das 2. Buch Mose 20, Vers 3 auf. Und das ist das erste Gebot. Ich sehe, wir haben immer noch 25 Minuten. Okay, es wird ein bisschen knapp sein. Es hat ein bisschen länger gedauert, als was ich gedacht habe. Tut mir leid. Aber das erste Gebot, Leute, muss ich wirklich ausdrücklich sagen, dass das der Grundlage für alle Gebote sind oder ist. Zweite Buch Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Na, das erste Gebot ist zwar sehr kurz, aber auch sehr schnell übertreten. Heutzutage gibt es etliche verschiedene Vorstellungen von Gott. Die meisten dieser Vorstellungen sind von uns individuell erdacht, gemäß unserer persönlichen Vorlieben. Entgegen der weit verbreiteten Denkweise hören Menschen nicht auf anzubeten, wenn sie aufhören, den wahren Gott anzubeten. Sie haben nur ein anderes Objekt ihrer Anbetung gewählt. Folglich leben wir in einer Zeit vieler Götter, in der die Menschen die Freiheit haben, an den Gott ihrer Wahl zu glauben, und die überwiegende Mehrheit macht von dem Vorteil dieser spürbaren Freiheit vollen Gebrauch. Es scheint gerade so, als habe niemand den Mut zu fragen, ist dein Glaube wahr? Mit anderen Worten entspricht der Gott, den du anbetest, und das ist eine Frage für uns alle, entspricht der Gott, den du anbetest, den wahrhaftigen Gott, der tatsächlich existiert? Unsere Zeit ist eine Zeit des wild wuchernden Götzendienstes. Gott wird verformt, damit er unseren Einstellungen und unseren Wünschen entspricht, nicht wahr? Er wird so verformt. Ja, ich mag diesen Gemeinde nicht. Ich mag diese Prediger nicht, weil er das sagt. Er spricht zu viel über die Sünde. Er spricht zu wenig über Gottes Gnade und Gottes Liebe. Und was, es geht so weit. Und dann suchen sie eine Gemeinde aus oder eine Prediger, die sie nach ihren eigenen Wünschen predigt. Mit anderen Worten, sie haben ihren eigenen Götzen ausgesucht, ihren eigenen Gott ausgesucht, nach ihren Vorlieben, nach ihren Wünschen. So kommt es, dass einige Menschen denken, Gott könnte durch Engel kontaktiert werden. Andere meinen, dass man mit Hilfe spiritistischer Medien durch Meditationen oder Spaziergängen in den freien Natur auf ihn zugreifen kann. Neulich erzählte mir meine Hausärztin, dass sie Gott sonntags morgens auf dem Golfplatz genauso gut anbeten kann, wie wenn sie irgendwo in einen Gottesdienst besuchen würde. Das hat sie mir tatsächlich gesagt. Ja, ich glaube an Gott, aber ich gehe nirgendwo in Gottesdienst, weil, weißt du was, Herr Green, ich kann Gott genauso gut anbeten auf dem Golfplatz am Sonntagmorgen als bei Ihnen in der Kirche. Ist das wirklich die Art und Weise, wie Gott von uns angebeten werden möchte? Hat er wirklich Gefallen an der Einstellung jeder Tat, was recht war, in seine Augen? Das lesen wir in Richter 21, Vers 25. Jeder Tat, was recht war, in seine eigenen Augen. Und so machen die meisten Menschen heutzutage ihren Götzen oder Gottesdienst oder Gemeinde. Jeder Tat, was in seine eigenen Augen richtig war. Hat Gott wirklich gefallen an so einer Einstellung? Niemals. Niemals. Entgegen der Wünsche und Sehnsüchte der meisten Menschen heutzutage hat Gott genauestens vorgeschrieben, wie er angebeten werden möchte. Er hat es vor uns gelegt oder gesagt, Leute. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, was? Können? Sollen? Nein. Müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ist kein Vorschlag. Es ist, wie er das haben möchte. Und deshalb müssen wir unsere Knie was? Beugen unter sein Gesetz und das tun, wie er das haben möchte. Nicht nach unseren eigenen Vorlieben, Leute. Wenn wir nun beginnen werden, die 10 Gebote zu betrachten, vergesst bitte nicht, das sind nicht die 10 Anregungen oder Vorschlagen, sondern was? Die 10 Gebote. Das ist ein Gebot Gottes, schwarz auf weiß. Mit anderen Worten, die Gebote Gottes sind nicht freiwillig. Wir haben kein Recht zu entscheiden, welches der Gebote Gottes wir halten und welches wir missachten werden. Obwohl viele Menschen heutzutage eine wählerische Theologie haben, oh, ich mag das, das gefällt mir, oh, das nicht, das kann nicht sein. Es muss eine Erklärung dafür sein. Ich gehe mal weiter. Ich mag das nicht, ich mag das, ich mag das nicht und so weiter. So lesen die meisten Menschen ihre Bibel heutzutage. Aber sollte so eine wählerische Theologie, das sollte nicht die Art und Weise sein, wie wir in der Bibelgemeinde Berlin Gott folgen und seine Gebote gehorchen, nur nach unserer eigenen Fasson. In der Gegenwart Gottes kommen Diskussionen über richtig und falsch zu einem Ende. Es gibt keine Diskussion. Gott sagt es, gut, und so muss es sein. Das Einzige, was wir in seiner Gegenwart tun können, ist vollständig mit unserem Schöpfer übereinzustimmen. Dann und nur dann werden wir bei Christus Zuflucht suchen. Wir werden ihm darum ersuchen, uns zu retten, weil wir wissen werden, wie verloren wir tatsächlich sind. Okay, lass uns zurückgehen zu diesem ersten Gebot. Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Nun, das Erste, was dieses Gebot ausschließt, ist Atheismus. Das erste Gebot ausschließt eindeutig Atheismus. Mit anderen Worten impliziert die Tatsache, dass wir keine anderen Götter von dem wahren und lebendigen Gott haben sollen, die Tatsache, dass wir einen Gott haben sollen. Richtig? Seht ihr das? Ausgesprochenen offensichtlicher Atheismus war noch nie weiter verbreitet als in unseren Tagen. Es ist etwas, das von ersten Tagen in Schulen gelehrt wird. Und es ist etwas, das wir überall um uns herum sehen, jeden einzelnen Tag. Leute, schaltet nur das Fernseher an für eine Minute. Man sieht das ganz offensichtlich. Häufig trägt der Atheismus die Maske, intellektuell und wissenschaftlich zu sein und nicht auf Meinungen und Gefühlen zu basieren, wie man es so oft von Religion sagt. Naja, das ist Religion, das hat nichts mit der Wissenschaft zu tun. Geschwister, wir dürfen niemals vergessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Gott hasst. So ist auch der Atheismus nur die praktische Auswirkung dieser Tatsache, dass sie Gott hassen. Aber vergesst nicht, was Gott in seinem Wort den Atheismus betreffend sagt. Psalm 14, Vers 1. Was? Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Narr sagt solche Dinge. Also in der Atheismus, also ist der Atheismus gemäß dem Wort Gottes die Religion der Toren und Narren. Und das erste Gebot verbietet eindeutig diesen Art von Torheit. Zweitens, sehen wir hier auch, dass es nicht genügt, einfach irgendeinen Gott zu haben. Nein, wir müssen den richtigen Gott haben. Der Gott der Bibel, den einzigen und lebendigen Gott, den Herrn Jehova. Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Ihr Lieben, kein anderen Gott wird uns je befriedigen können als den wahren Gott. Natürlich versucht man das mit Autos, mit Geld, mit Frauen, mit Männern, mit Beziehungen, mit alles Mögliche. Versuchen die Menschen, sich zu befriedigen auf dieser Erde. Aber es bleibt immer noch etwas, was sie nicht erreichen können. Es bleibt immer etwas Leeres in ihren Herzen. Wenn sie ehrlich sind, wenn sie wirklich ehrlich sind. Daher schließt dieses Gebot jede Art von Götzendienst und alle Entschuldigungen aufgrund von Unwissenheit ganz klar aus. Es gibt eine Menge von Versen, oder drei Versen, was ich jetzt hier habe. Ich lese nur eine. Jesaja 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und seiner Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Gott sagt, es gibt keine anderen Götter oder Götzen auf dieser Erde, keinen echten. Ich bin der Einzige. Mit anderen Worten, Gott duldet keinen Konkurrenten. Das bedeutet, dass er seine Ehre mit niemandem teilt. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinen anderen geben, noch mein Ruhm den Götzen. Noch einmal. Wenn der Mensch aufhört, den wahren Gott anzubeten, hört er damit nicht auf, anzubeten. Stattdessen ersetzt er nur das Objekt seiner Anbetung. Wenn jemand euch behauptet, atheistisch zu sein oder nicht an Gott zu glauben, es kann sein, dass er nicht an den wahrhaftigen Gott glaubt, aber er weiß tief in seinem eigenen Herzen, dass es einen Gott gibt. Laut Römer 1 und Römer 2, anhand der Schöpfung und sein Gewissen. Er weiß 100%, dass es einen Gott gibt, aber er will das verleugnen. Nun, unsere Götter sind wahrscheinlich nicht aus Holz, Stein, Silber oder Gold, wie die im Alten Testament Israel. Aber für uns heute im 21. Jahrhundert gibt es Götzen in vielen anderen Formen. Zum Beispiel Fußball, Sport, Geld, persönliche Hobbys, Bücher, Filme, das Internet, Videospiele, unser eigenes Vergnügungen. Verheiratet zu sein, eine Freundin zu haben, beliebt zu sein oder sein zu wollen und so weiter und so fort. Jedes einzelne dieser Dinge kann unser Götzen sein. Bitte hör das an. Und das ist der Prinzip hier. Wir haben ungefähr 10 Minuten, so bleib mit mir, okay? Wer oder was auch immer den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, oder den Mittelpunkt in deinem Herzen und deiner Leidenschaft, das ist dein Gott. Ich lese es noch einmal vor. Wer oder was auch immer den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, oder den Mittelpunkt in deinem Herzen und deiner Leidenschaft, das ist dein Gott. Ob es dein Mann ist oder deine Frau, ein Kind ist, was nach immer. Das ist dein wahren Gott. Die Kernaussage dieses ersten Gebotes ist folgendes. Es untersagt uns irgendjemand oder irgendetwas über oder Gott gleichzustellen oder gleichzusetzen. Leute, was hat Gott oder Jesus Christus gesagt? Jemand hat ihm gefragt, was ist das allererste und wichtigste Gebot? Was? Ich habe das so oft gesagt über die letzten zwei Mal. Gott mehr als alles zu lieben, richtig? Und das bestätigt das nur. Das allererste Gebot ist nur das negative Aussage von Jesus Christus, was er gesagt hat in Matthäus 22. Er hat das positiv dargestellt. Hey, liebe Gott mehr als alles anderen. Und hier Mose mit dem ersten von den 10 Geboten hat es nur negativ ausgedrückt. Hey, du solltest etwas nicht mehr lieben als Gott. Okay? Gott muss an die erste Stelle kommen. Ohne Wenn und ohne Aber. Ohne Ausnahme. Und wenn das nicht der Fall ist, Leute, dann seid ihr schuldig, Carrie und du, dass ihr habt diesen Gebot übertroffen. Sobald irgendjemand oder irgendetwas den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, hast du dieses Gebot übertreten. Und ganz ehrlich, ich habe keine richtigen Hobbys oder Dinge, die ich einfach so aus Freude und Spaß tue, wie zum Beispiel Schokolade essen oder das Fußballspielen im Fernsehen anzusehen. Weißt du was? Es macht Spaß, ab und zu das anzuschauen, aber das ist nicht. Ich habe wirklich keine richtigen Hobbys. Ich habe darüber nachgedacht. Lese ich gern? Ich lese gern. Aber es ist kein richtiger Hobby. Für meine Frau ist das wirklich ein Hobby. Okay? Aber Fußball gucken, gar nicht. Okay? Ab und zu vielleicht Weltmeisterschaft. Aber wisst ihr was? Was ich denke, es gibt einen sehr subtilen Gott, von dem praktisch jede Person, jede Kultur und Gesellschaft heutzutage durchgedrungen ist. Es ist ganz einfach eine Überbetonung des Selbst oder Ich. Mit anderen Worten, alles dreht sich um Carrie oder um mich. Das ist mein Gott. Und das, ich glaube, die meisten von uns mussten das auch bekennen, dass das unser Götzen oder Hobby ist. Bei vielen Leuten sieht es so aus, dass sich jeder selbst Gott ist. Oft haben wir es uns erlaubt, selbst den ersten Platz in unser Leben einzunehmen, nicht wahr? Aber gemäß diesem Gebot ist das Sünde, ja, es ist echter Götzendienst. Wisst ihr? Als ich so darüber nachdachte, wurde mir bewusst, wie sehr das auch auf mich zutrifft. Ohne sich dessen überhaupt wirklich bewusst zu sein, verbringen wir einen großen Teil unserer Zeit, angefangen mit dem Moment, da wir unsere Augen aufschlagen am Morgen, bis wir wieder zu Bett gehen, damit, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, zumindest dann, wenn wir sündige Gedanken haben. Zum Beispiel, was möchte ich gerne essen heute? Und wenn du es nicht bekommst, dann bist du ein bisschen traurig deiner Frau gegenüber. Oder noch jemand gegenüber. Was würde ich gerne tun? Naja, ich bin beschäftigt. Ich will das anschauen. Oder ich will das lesen. Aber dein Kind weint für Zeit von dir. Oder was noch immer. Oder was sind die Dinge, die ich heute erledigen muss? Im Prinzip dreht sich alles nur um mich. Außerdem ist diese Art von Götzendienst genau das, von dem Gott sagt, dass es in den letzten Tagen geschehen wird. Interessant, in 2. Timotheus 3, 1-4 sagt Paulus das, ich lese nur die erste Vers. Da aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, Entschuldigung, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und dann geht er mit einer ganzen Liste von verschiedenen Dingen. Was war die allererste Ding? Sie werden selbstsüchtig. Wie selbstsüchtig sind die Menschen heutzutage? Schau mal das an, Leute. Wir waren gerade in der Kita mit unserem Josef vor einem Monat. Sie haben ihn geprüft wegen die Sprache, ob er gut Deutsch sprechen könnte. Und hat die Frau uns empfohlen, sie hat gesagt, hey, du musst dein Kind auf alle Fälle hierher bringen. Weil dann kann er lernen, wie er sich verteidigen kann, wie er sich sagen kann, das gehört mir, das ist meins. Das hat sie gesagt, tatsächlich. Ich habe gesagt, das will ich ihm nicht beibringen, das kann er schon gut. Er kann das schon gut genug. Ich muss ihm das nicht extra beibringen. Ich muss ihm genau das Gegenteil sagen und beibringen. Hey, du solltest das teilen mit deinen Geschwistern. Es geht nicht nur alles um dich, Joseph. Es geht auch um deine Geschwister. Nur als Beispiel, mir gerade aufgefallen. Ist dir aufgefallen, was das Erste ist? Okay, ich gehe weiter. Ich schaue mal auf die Zeit. Folgendes könnte eine gute Überprüfung sein. Was in deinem Leben bist du am wenigsten gewillt aufzugeben? Das ist eine Frage für uns alle. Was, wenn es dir Gott in seiner Souveränität wegnehmen würde? Würdest du ihn dafür ablehnen oder ihn weiterhin preisen, weil er das Wichtigste in deinem Leben ist? Denk daran, er hat jedes Recht, den ersten Platz in unser Leben einzunehmen. Nicht wahr? Er hat uns erschaffen, deshalb gehören wir ihm. Und als ich so darüber nachdachte, muss ich an das Beispiel von Hiob denken. Erinnerst du dich an Hiobs Reaktion, nachdem er einfach alles verloren hatte, einschließlich seinen Söhne und Tochter? Er hat seine ganze Reichtum verloren, Leute, auf einen Tag, auf einmal. Und dann hat er gehört, er hat auch seine Kinder verloren. Sie sind gestorben. Und was war seine Reaktion? Kapitel 1, Vers 20 und 21. Ich lese es vor. Da stand Hiob auf, er zerriss sein Gewand, entschor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, Nacht bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, Nacht werde ich wieder dahin gehen. Hier ist es. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das war die Einstellung von Hiob. Und was denkt ihr? Wer oder was war Hiobs Gott? War das seine Kinder? War das sein Reichtum, seine ganze Haben gut? Mit anderen Worten, was war das Wichtigste in Hiobs Leben? Eindeutig war es Gott und Gott allein. Deshalb hatte er so eine Einstellung. Und das ist die Überprüfung für uns alle. Was ist wichtig für euch, wenn ihr ärgerlich bekommt? Warum ist es so? Ich habe 20 Minuten, weißt du, mehr zu sagen, nur über diesen Thema, weil es so wichtig ist. Weil wir etwas nicht bekommen können, was unser Herz als Götzen haben möchte. Ich will das haben, aber ich darf das im Moment nicht haben, deshalb bin ich wütend darüber. Und wenn man wirklich hineinschaut in sein Herz, geht es wirklich zurück nur auf diese Dinge. Meistens Zeit. Manchmal sind wir wirklich aufrichtig wütend über eine gerechte Sache, aber das kommt ganz selten vor. Okay, drittens. Ich bin fast fertig. Dieses Gebot fordert auch, dass du ihm von ganzem Herzen anbetest. Anders ausgedrückt, dieses Gebot eliminiert halbherzige Hingabe. Es ausschließt Atheismus, es ausschließt andere Götzen zu haben und drittens, es ausschließt ganz eindeutig halbherzige Hingabe ihm gegenüber. Wenn du vorgibst, ein Christ zu sein und Gott spielt nicht die zentrale Rolle in deinem Leben, dann hast du dieses Gebot übertreten. Mit anderen Worten, es gibt kein lauwarmes Christentum. Was sagt Gott über der Person, der lauwarm ist? Der, ja, wenn ich mal Zeit habe oder gerade Zeit habe, dann gehe ich in die Kirche, aber sonst nicht so wichtig. Oder sie behaupten, dass es wichtig ist, aber ich bin beschäftigt mit anderen Dingen, die wichtiger sind. Offenbarung 3, 15 bis 16 hat Gott das zu einer Gemeinde gesagt, weil sie lauwarm waren. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Hat Jesus Christus gesagt über eine Gemeinde. Schrecklich. Ich wünsche mir, dass du kalt oder heiß wärest, aber da du lau bist. Gott muss das absolut Wichtigste in deinem Leben sein. Und wenn er das nicht ist, dann brichst du dieses Gebot. Viele Menschen, die sich selbst Christen nennen, leben ihr Leben, als gäbe es keinen Gott. Sie verleugnen ihn durch ihren Taten. Sie werden seine Autorität nicht über ihr Leben haben. Sie bekennen ihren Glauben an Gott, solange wie es sie sich nicht unter seine Autorität beugen müssen. Oder sie werden sich so lange unter seine Autorität beugen, wie sie damit übereinstimmen oder sich danach fühlen. Wie auch immer, Sobald schwierige Zeiten kommen oder sie etwas wollen, was Gott in seinem Wort verbietet, suchen sie sich eine neue Gemeinde oder einen neuen Prediger, der ihnen das sagt, was ihnen in den Ohren kitzelt. Das will ich nicht, so ich gehe irgendwo anders. Und heutzutage gibt es Qual der Wahl von Gemeinden, die reden nur über gute Dinge. Nur über Gottes Liebe, Gottes Gnade. Die, was ich immer gehört habe, die frohe Botschaft. Was keine echte frohe Botschaft wirklich ist. Doch diese Art von Christentum ist nicht das wirkliche Christentum. Stattdessen ist es heuchlerisch und unecht. Geschwister, dieses Gebot ruft uns ohne jeden Zweifel zu einer Hingabe von ganzem Herzen. Und wenn du ihn nicht mit deinem ganzen Herzen als deinen Gott haben möchtest, dann kannst du ihn gar nicht haben. Das mag für einige von euch hart klingen, aber das ist genau das, was die Schrift uns lehrt. Wenn du ihn nicht haben willst von ganzem Herzen, dann kannst du ihn gar nicht haben. Lukas 9, schreib mal das auf, wenn ihr mich nicht glaubt, dann kann ich dir euch gewiss noch 20 andere Stellen geben. Aber Lukas 9, Vers 57 bis 62, nur als ein Beispiel. Schau mal das an. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann, hey, dann sprich mal mit mir in der Pause. Aber ich wollte euch einfach drei Fragen geben, euch selbst zu prüfen. Und dann müssen wir damit beenden. Erstens. Was beschäftigt meine Gedanken in meiner Freizeit? Mit anderen Worten, worüber denkst du nach? Was beschäftigt meine Gedanken in meiner Freizeit? Das ist eine Frage. Denkst du über dein Geld, deine Hobbys, dein Buch? Hey, die müssen nicht schlimm sein. Aber es ist das überwiegend. Okay, das ist die Frage. Ist es so sehr, dass du nicht über andere Dinge denken kannst? Zweitens, was fange ich mit den Mitteln an, die Gott mir anvertraut hat? Mit anderen Worten, was machst du mit deinem Geld? Bekommt Gott das erste Teil oder nur was übrig bleibt? Normalerweise sieht man seine eigenen Prioritäten durch zwei Dinge. Wo er seine Zeit verbringt und wie er sein Geld ausgibt. An diesen zwei Dingen sieht man ja wirklich, was am wichtigsten ist in seinem Leben. Und drittens, und das ist sehr wichtig, wem möchte ich wirklich und am meisten gefallen? Manchmal denken wir, bestimmt nicht meine Frau, nicht mein Kind. Was ist das Problem? Es ist meistens uns selbst. Meistens möchten wir uns selbst gefallen und nicht Gott. Diese drei einfachen Fragen werden dir helfen, bald herauszufinden, ob du in deinem Herzen und Verstand etwas anderes auf eine höhere Stufe als Gott erhoben hast. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist das ein Gebot, was sehr schwer zu halten ist. Und wenn du bist wie ich, dann musst du auch zugeben, dass du weit davon entfernt bist, das hinzubekommen. Aber das ist auch das Lebensziel eines Christen. Wir werden den Rest unseres Lebens damit verbringen, unseren Herrn kennen und lieben zu lernen und das mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken und unserer ganzen Kraft. Und möge der Herr uns alle helfen mit diesen wichtigen Aufgaben und was wirklich das alle ein großes Gebot ist. Lass uns beten.